Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, Jesus Christus, unser Herr. Amen. Liebe Gemeinde, ich lese uns den Predigtext aus 1. Korinther 9. Ihr habt ihn in Auszügen auf dem Zettel und könnt jetzt dabei verfolgen, was ich alles ausgelassen habe. Wir stehen vor Gottes Wort auf. Denn dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen, denn ich muss es tun. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte. Täte ich es aus eigenem Willen, so erhielte ich Lohn. Tue ich es aber nicht aus eigenem Willen, so ist mir doch das Amt anvertraut. Was ist denn nun mein Lohn? Dass ich das Evangelium predige ohne Entgelt und von meinem Recht am Evangelium nicht Gebrauch mache. Denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich doch mich selbst jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Den Juden bin ich geworden wie ein Jude, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin in dem Gesetz Christi, damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Und ich danke dir, Herr, für dein Wort. Nun öffne es uns und sprich du nun bitte selbst zu uns. Amen. Liebe Gemeinde, einige von euch werden dieses weltbekannte Andachtsbuch kennen, Mein Äußerstes für sein Höchstes. Mein Äußerstes für sein Höchstes. Das ist weit verbreitet in der Welt, 20 Millionen Mal so ungefähr verkauft worden von Oswald Chambers. Ich habe es früher mit Freuden gelesen, inzwischen nicht mehr ganz so häufig, aber nehme es immer mal wieder in die Hand. Aber ich dachte, das ist der richtige Titel für diese Predigt. Denn der erste Eindruck, den man hat, wenn man hier von dem Apostel Paulus liest, ist, hier lässt sich einer völlig von Jesus beschlagnahmen. Er ist alles durch Jesus, er ist alles für ihn und er ist alles durch ihn. Mein Äußerstes für sein Höchstes. Das ist die Lebensmaxime des Apostel Paulus, deine auch. Der erste Punkt heißt, das Evangelium muss gepredigt werden. Es muss gepredigt werden. Ich habe mir das unterstrichen in meinem Manuskript. Muss. Evangelisation ist eine Blaulichtaktion. Und unsere Gesellschaft gibt bekanntlich sehr, sehr viel Geld aus dafür, dass Menschen, die verunglücken oder die plötzlich krank werden, gerettet werden können durch Rettungsfahrzeuge, durch Hubschrauber und dergleichen mehr. Und das ist ja auch gut so. Ich habe mir sagen lassen, in Bremen darf ein Rettungswagen nur 7 Minuten brauchen, bis er bei dem Verunglückten ist. 7 Minuten. Aber was ist, wenn einer innerlich stirbt? Das kriegt die Umwelt meistens ja gar nicht mit, weil sie überhaupt keine Antenne mehr dafür hat, dass da einer innerlich krepiert. Das Evangelium muss gepredigt werden. Das ist eine Rettungsaktion für Menschen, die sonst verloren gehen. Und der Apostel Paulus gebraucht das für den Zwang zum Evangelisieren, dafür gebraucht ein griechisches Wort, das drückt den Zwang des Schicksals aus. Das ist ein Muss, ein göttliches Muss, das heißt De. Und im Alten Testament lesen wir bei Jeremia 20, Vers 9, es war in meinen Gebeinen wie ein Feuer verschlossen und ich konnte es nicht aushalten. Es war verschlossen. Heute können das sehr, sehr viele sehr, sehr gut aushalten. Da brennt auch kein Feuer in den Gebeinen. Oder die Apostel Petrus und Johannes in der Apostelgeschichte 4, Vers 20, wir können es ja nicht lassen, zu reden von dem, was wir gesehen und gehört haben. Können wir nicht. Hier geht es nicht um Lust und Laune. Ich sage das Evangelium dann weiter, wenn ich gerade gut drauf bin, wenn ich mich gerade so fühle, wenn es mir Spaß macht. Nein, dieses Muss ist ein Muss der Liebe. Und der Apostel Paulus sagt an anderer Stelle, die Liebe Christi treibt uns, sie drängt uns, sie macht uns Beine. Und wenn heute in der Christenheit so wenige sich Beine machen lassen, dann ist das nur ein Beleg dafür, dass in so vielen, vielen, die sich Christen nennen, die Liebe Christi nicht brennt. Und der Apostel gebraucht hier ein Wort, er hat sich zum Knecht von Jesus gemacht, zum Sklaven gemacht. Und jeder von uns weiß, was ein Sklave ist, vollkommen abhängig von seinem Herrn. Und der Apostel Paulus sagt, er tut es aus freien Stücken, freiwillig. Er macht sich ganz abhängig von Jesus. Wir haben hier in der Kirche viele, viele Probleme. Ich hatte vor einiger Zeit ein Gespräch mit unserer Landesjugendpfarrerin und sagte dann so unter anderem, wenn ich jemanden anstelle, dann frage ich ihn, ob er noch bereit ist, über das hinausgehend zu arbeiten, was die Kirche im Tarifvertrag vorschreibt, also mehr als 38,5 Stunden, dass er im Grunde dann das tut, was jeder Ehrenamtliche auch tut. Der arbeitet irgendwo 38,5 Stunden, dann kommt er in die Kirche und arbeitet dort weiter. Und dann guckt sie mich ganz entsetzt an, schlug die Hände über den Kopf zusammen und sagt, so kann man doch keine Menschen anstellen. Geht nicht, wir haben einen Konflikt mit Arbeitsrecht und Kirche. Und Arbeitsrecht und die Not dieser Welt kollidieren miteinander. Unsere Mitarbeiter hier, die wissen das alle. Und die arbeiten noch alle mehr als ihre vorgeschriebenen 38,5 Stunden. Aber es geht ja nicht nur um hauptamtliche Mitarbeiter. Wir sind die Gemeinde. Wir sind die Kirche. Wir alle, nicht nur die Hauptamtliche, damit die dann kommen und die anderen bedienen. Sondern was für eine wunderbare Chance ist das, dass wir so viel freie Zeit haben, dass wir doch relativ früh in Rente gehen können. Man muss ja den Rest seines Lebens nicht unbedingt auf Mallorca verbringen. Das kann man auch. Auch dort muss das Evangelium weitergesagt werden. Denn auch da gibt es viele, viele, die es noch nie gehört haben und die dort in der letzten Phase ihres Lebens leben, und die es dringend hören müssten. Man muss sich doch auch einmal fragen, wenn Gott uns so viel freie Zeit schenkt, wofür sollen wir die eigentlich einsetzen? Und was kann man alles für Jesus und für die Menschen tun? Tust du es? Und wie tust du es? Da hat einer gesagt, die Sprache deines Lebens redet so laut, dass ich deine Worte nicht verstehe. Das stand also im völligen Gegensatz und das fasst man dann zusammen unter dem einen Stichwort Heuchelei. Fromm geredet und heidnisch gelebt. Da muss schon etwas übereinstimmen von dem, was wir leben und von dem, was wir sagen und beides gehört zusammen. Die Jesusbruderschaft in Gnadenthal spitzt das zu mit dem Wort, rede nur, wenn du gefragt wirst, aber lebe so, dass man dich fragt. Das ist ein ziemlich anspruchsvolles Wort. Und das gilt mit Sicherheit in all den engen Beziehungen wie Ehe und Familie. Da tun große Worte nichts. Aber ein überzeugendes Leben. Wenn man dann gefragt wird, warum bist du so? Warum veränderst du dich so? Der Glaube, sagt die Bibel, kommt aus der Predigt. Und unser Leben soll auf diesen Glauben hinweisen, auf den lebendigen Glauben. Und dazu gehört, dass die Menschen es uns abspüren, da brennt ein Feuer in den Christen, das sie treibt, die Liebe Christi. Und jede Faser im Apostel Paulus schreit, das Evangelium muss zu den Menschen. Paulus hätte in unserer Gemeinde so seine Schwierigkeiten, denn dass das Evangelium zu den Menschen muss, wird ja nicht bestritten, nicht mit Worten zumindest. Aber oft genug mit der Tat. Was hat da alles Vorfahrt? In unseren Tagen ist eine große Missionsbewegung entstanden, nicht hier in unserer alten Welt, sondern aus den armen Gemeinden in der dritten und der vierten Welt. Da sind zigtausende Missionare ausgesandt worden, um in fremden Kulturen und Völkern, wo das Evangelium noch unbekannt ist, von der Erlösung durch Jesus zu sagen. Und wenn man sie fragen würde, dann würden sie alle sagen, wir müssen, wir können doch nicht anders. Und das sind arme Gemeinden, die kein Geld haben, um ihre Missionare auszusenden. Und die deutschen Zahlen aus der Statistik sprechen da eine hundsmiserable Sprache für dieses reiche Land. Wir kennen Missionare, die große Opfer in ihrer Arbeit in den heißen Ländern auf sich genommen haben, aber Gott hat ihnen die Last aufs Herz gelegt, dass Menschen verloren gehen und deshalb gehen sie und müssen andere retten. Und wir wissen von dem Gründer der China-Inland-Mission, Hudson Taylor, der trug nach chinesischer Sitte einen Zopf und die Landestracht. Missionare in Indien schmückten sich mit der Brahmanenschnur, sie wurden Vegetarier und trugen das Kastenzeichen auf der Stirn. Und andere, etwa in Afrika, heirateten eine schwarze Frau. Aber das alles ist nicht das Entscheidende, wie man sich dort einbringt, sondern das letzte Entscheidende ist, dass die Leute es spüren, muss das Evangelium zu den Menschen? Ja, es muss. Wie sonst sollen sie denn selig werden? Und wie sonst sollen sie aus den Knechtschaften ihres Lebens herauskommen? Aus den falschen Bindungen, aus der Sklaverei der falschen Götzen? Und damit bin ich bei meinem zweiten Punkt. Der erste Punkt hieß, das Evangelium muss gepredigt werden. Und nun das zweite. Und jetzt wird es ungemütlich. Das Evangelium kann nicht ohne Opfer gepredigt werden. Nicht ohne Opfer. Ja, der Apostel Paulus macht uns hier klar, dass er in seinem Apostelamt aufs Geld verzichtet hat. Das Geld, das ihm zustehen würde, aufgrund seiner Tätigkeit für das Evangelium. Und es gibt ja Gemeinden auch in Deutschland, die sagen, es dürfte denn gar keine Hauptamtlichen geben und die dürfte man auch nicht bezahlen, wenn es sie dann doch gäbe. Aber die haben die Bibel nicht richtig gelesen. Der Apostel Paulus sagt, ich habe ein Recht darauf und wer diese Arbeit tut, der darf auch davon leben, selbstverständlich, aber der Apostel Paulus verzichtet darauf. Es war sein Entscheid. Und von ihm bis heute gilt, dass wir immer entscheiden müssen, wo denn bei uns Opfer gebracht werden. Und ich weiß, ich rede jetzt fürchterlich unbequem. Das Wort Opfer hört in unserer Zeit ja keiner gern. Wir sind alle Kinder unserer Zeit. Und der Genuss hängt uns in allen Kleidern. Niemand opfert gerne. Und verzichten will auch keiner gerne. Aber es ist notwendig. Wenn wir das Evangelium weitergeben, damit nicht nur unsere Vorstellungen erfüllt werden, sondern so, dass es für den anderen gut ist, ja, dann passt mal auf, was ich jetzt erzähle. Michael Griffiths, der frühere Leiter der überseeischen Missionsgemeinschaft, erzählte von einem Japaner, der in den USA in eine Familie eingeladen wurde. Nun, er wollte es ganz recht machen und deshalb kam er erst mal eine halbe Stunde zu spät. Das ist in Japans Sitte, sagt Michael Griffiths, um den Gastgeber nicht bei seinen Vorbereitungen zu stören. Aber hier war es wohl etwas ungeschickt, denn die Familie wollte essen und die Hausfrau war völlig verzweifelt, versuchte aber, sich nichts anmerken zu lassen. Das gute Essen auf dem Herd war schon angeschmort. Bevor man sich an den Tisch setzte, fragte der Hausherr den japanischen Gast, ob er kurz ins Bad wollte. Und von so viel Güte war der Japaner einfach überwältigt. Denn in Japan nimmt man vor jeder festlichen Mahlzeit ein Bad. Und das ist dann ein ganz besonderes Vertrauenszeichen, wenn der Gastgeber dafür sogar sein eigenes Badezimmer anbietet. Und nach einer guten Stunde kommt er dann endlich fröhlich und frisch gestriegelt aus dem Bad. Naja, die Amis sind natürlich mit ihrer Geduld am Ende. Sie haben es nicht gewusst, dass ihr Gast nach japanischem Verständnis so gute Manieren hatte. Wir müssen uns heute oft fragen, auch in der Mission, es geht immer um den Menschen, den wir erreichen wollen mit dem Evangelium. Es ist zum Beispiel ein Unding in der Missionsgeschichte, dass die Indianer in Nordamerika den kleinen Katechismus von Luther auf Deutsch aufsagen mussten, obwohl sie kein einziges Wort verstanden. So etwas macht doch nicht selig. Als wir, meine Familie und ich, in Indien waren, haben wir wunderschöne Gottesdienste auf Tamil erlebt. Tamil. Aber es war unsere Liturgie auf Tamil. Da gibt es zum Beispiel kein Wort für Lamm, nur für Ziege, höchstens Zicklein. Und dann heißt es in der Liturgie nicht Christe, du Lamm Gottes, sondern Christe, du Zicklein Gottes. Es war schon etwas komisch, aber indisch war der Gottesdienst eigentlich nicht. Es war unsere Kultur, die wir da hinübergetragen haben. Und da sind große Probleme zwischen Kulturveränderung durch das Evangelium und Kulturvertiefung. Und es geht nicht darum, Kultur zu zerstören, sondern gerade das zu vertiefen, was bestehen kann, aber auch das zu zerstören, was die Menschen knechtet, damit sie frei werden durch das Evangelium. Die Liebe öffnet uns die Augen für den anderen und die Liebe befreit uns dazu, das Evangelium so weiterzusagen, dass es den anderen wirklich erreicht. Ich war in einer jungen Missionskirche dort. Das hat also die Konsequenz, dass wir zusammen nicht singen konnten. Denn sie sangen auf ihre alten Weisen, nur mit neuen Texten. Die Texte waren uns ganz vertraut. Aber die Melodien, das waren die alten Melodien. Und da konnten wir manchmal ein englischsprachiges Lied auf Indisch singen und wir auf Deutsch, wo wir dann die Melodie beide kannten. Die Liebe öffnet uns die Augen für die anderen. Tja, den Juden ist der Apostel geworden wie ein Jude. Er war eigentlich frei, er hätte mit den Heidenchristen den Sonntag feiern können und nicht den Sabbat. Und trotzdem hat er sich unter das Gesetz gestellt, freiwillig, wenn es den Juden diente und er die Juden damit erreichen konnte. Und so kann er Gelübde ablegen, nach jüdischem Brauch. Den Timotheus hat er sogar beschnitten, damit sich niemand am Evangelium stört. Nur den Juden, ein Jude heißt nicht, er wäre zum theologischen Chamäleon geworden, heute so und morgen so, hü und hott, sondern es waren klare Dinge und an den Essentials des Glaubens, an den wirklichen Grundlagen des Glaubens, hat er nicht einen Abstrich gemacht, nicht einen. Er ist allen alles geworden aus lauter Liebe. Aber zum Beispiel steht ja nicht, dass er den Griechen ein Grieche geworden ist. Das wird oft falsch zitiert, den Juden ein Jude und den Griechen ein Grieche. Das steht da nicht. Dann hätte er sich ja angepasst, den Atheisten, den Zweiflern zum Zweifler, den Guru zum Guru, dem Moslem zum Moslem. Aber darum geht es nicht. Im Bild gesprochen, Christen begegnen dem, der einen Rucksack voller falscher Götter mit sich durchs Land schleppt, mit Respekt, mit Verständnis, mit Liebe. Aber seinen Rucksack respektieren sie trotzdem nicht und lieben ihn auch keineswegs. Der Rucksack muss weg. Allein Christus hat Recht und Christus regiert und herrscht. Und das macht dann die Liebe, dass man einen Menschen lieb haben und ihm helfen kann, von seinen falschen, knechtenden Überzeugungen wegzukommen. Ich will auch sagen, wie das umgekehrt geht, von wegen den Juden ein Jude. Da hat der Apostel Paulus sein Herz reingehängt, um seine Volksgenossen zu erreichen. Umgekehrt heißt das, in manchen Städten Deutschlands war noch während der letzten Jahrhunderte eine seltsame Ordnung gegeben. Die dort wohnhaften Juden mussten unter Strafandrohung einmal im Jahr in die Kirche gehen und dort eine besondere Judenpredigt mit anhören, die ihnen da gehalten wurde. Aber das ist keine Liebe, die die Menschen erreicht. Das ist eine Drangsalierung. So macht man das Evangelium kaputt. Der Apostel Paulus war bereit zu verzichten, sich mit Haut und Haaren ganz hineinzuwerfen, damit Menschen gerettet wurden. Wenn wir heute von Verzicht sprechen, dann winken die Leute ab. Denn schließlich ist die Konsumhaltung so fürchterlich groß. Und das Evangelium wird auch nur noch von vielen einfach konsumiert. Aber Jesus ruft dich heute, in die Nachfolge. Und nicht in ein paar erbauliche Theorien und Gefühle. Und wenn du nicht bereit bist, für Jesus Opfer zu bringen, schneidest du dich Stück für Stück vom lebendigen Glauben ab, bis dir der Glaube ganz abhanden kommt und dann ist er nur noch abgestandene, leere, fade Tradition. Verzicht, warum? Alles, sagt der Apostel Paulus hier, Vers 23, tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Und davor, ein Vers vorher, ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Einige rette. Wir werden nicht alle retten. Aber für die, die sich retten lassen wollen und die auf uns warten, ist Verzicht, ist Opfer angebracht. Und wovon Verzicht? Tja, Zeit, Geld, Fernsehen, Freundschaft, Alkohol, Zigaretten, Auto. Das Evangelium ist so herrlich, herrlich aufregend. Und es stört uns in einem 0815 Tageslauf, und das ist gut. Ohne Verzicht kein lebendiger Glaube und ohne Verzicht keine lebendige Gemeinde. Nur merkwürdig ist, diejenigen, die das leben, empfinden das nicht als Verlust. Die würden dich nur angucken, ganz groß angucken und sagen, aber das mache ich doch alles freiwillig. Natürlich, ich weiß das auch, klar. Natürlich kitzelt der Teufel einen manchmal und sagt, du möchtest das doch auch mal lieber anders haben, so wie alle anderen. Und ich kann mir auch gut vorstellen, mal ein ganzes Wochenende nur zu vergammeln, statt wie der Rest der Welt zu leben und einmal nicht sonntags morgens auf irgendeiner Kanzel zu stehen. Das kann ich mir prima vorstellen. Da habe ich überhaupt kein Problem. Aber da reizt der Teufel und will ablenken davon, dass es ein Lebensentwurf ist mit Jesus für die Menschen. Und diesen Lebensentwurf möchte ich mit nichts und niemand tauschen. Dieser Lebensentwurf für Jesus, mit Jesus, alles für Jesus und alles durch Jesus und alles für die anderen Menschen, das ist der beste Lebensentwurf, den es gibt. Da ist Erfüllung. Tja, und so frage ich dich, wem bist du was geworden? Sie warten auf dich. Du hast die gute Nachricht von Jesus, die Flüchtlinge, die psychisch Kranken, die Skeptiker, die Ohne-mich-Typen, die Etablierten, die Suchenden, die Verzweifelten, die Leute rings um uns herum, sie alle. Es ist ein Schrei nach Leben und ein Hunger nach dem Evangelium da. Aber es sind viel zu wenig Leute, die sich rufen lassen in diesen Dienst. Und deshalb sollen wir ja den Herrn darum bitten, gib Arbeiter in deine Ernte. Das war der zweite Punkt. Das Evangelium kann nicht ohne Opfer gepredigt werden. Und ein drittes und letztes, das Evangelium hat seinen Lohn in sich selbst. Was habe ich davon, wenn ich das Evangelium weitersage? Wenn ich es lebe, was habe ich davon? Wahrer Lohn besteht nicht in der Bezahlung, sondern in der Befriedigung, die man über seine Arbeit empfindet, auch über die Arbeit, das Evangelium weiterzugeben. Denn das ist auch Arbeit. Albert Schweitzer berichtet von einem schmerzgeprüften, armen Schwerkranken, der zu ihm ins Hospital gebracht wurde. Und er beruhigte den Menschen etwas dadurch, dass er ihm sagte, er werde ihn einschläfern und operieren und danach wäre alles gut. Und nach der Operation setzte sich an das Bett des Kranken und wartet darauf, dass er das Bewusstsein wieder erlangt. Und langsam öffnet der Mann die Augen, um den ganz erstaunt zu flüstern, ich habe keine Schmerzen mehr. Und da schreibt Schweitzer, das war für mich der schönste Augenblick. Gott lohnt. Er kann sich das leisten. Er ist ein reicher Gott. Er lohnt nicht immer materiell. Aber die Entlohnung macht auch nicht glücklich, sondern die Befriedigung darüber, was wir im Namen von Jesus tun können. Gebrochene Menschen wieder aufzurichten. Gebrochene Menschen wieder auf den richtigen Weg zu führen. Ihnen den Heiland nahe zu bringen, den der Heil macht. Und da ist man teilhaftig des Evangeliums, man hat an ihm teil. Aber diese Teilhabe gibt es nicht im Sessel, sondern nur in der Nachfolge von Jesus, im Zeugendienst für Jesus. Was habe ich davon? Kein Mensch fragt so, wenn er sich verliebt. Das gilt auch hier. Die Frage ist ihm völlig überflüssig. Und das Christentum ist eine Liebesangelegenheit. Gott liebt uns und wir sollen ihn lieben. Und wenn sich einer verliebt, dann ist ihm kein Weg zu weit und keine Stunde zu spät, kein Opfer zu groß, um mit der Angebeteten zusammen zu sein. Und wenn dich dann dieses himmlische Wesen fragt, kannst du mal den Wagen für mich durch den TÜV bringen? Dann jauchzt dein Herz, dass du das tun darfst, dass sie dich für wert geachtet hat, ihr einen Dienst zu tun. Ihr versteht das Beispiel. Gott lieben, den Nächsten lieben. Dass Gott uns für wert erachtet, dass wir ihm und anderen einen Dienst tun dürfen, das ist schon Lohn. Aber ich möchte auch den müde gewordenen sagen, die müde geworden sind durch Routine und Anfechtung und die in die Lieblosigkeit hineingeraten sind und damit in die Verachtung der anderen Menschen. Es ist nicht selbstverständlich, dass Jesus euch gebraucht, dass ihr es wert seid, vor seinen Augen wert mitzubauen an seinem Reich, mitzubauen und zu helfen, dass Menschen die Liebe Gottes entdecken. Und deshalb betet um den richtigen Blick für Jesus und die Menschen, dass der Heilige Geist euch die Herzen erneut öffnet und mit Liebe erfüllt. Und zum Schluss, eigentlich die Zusammenfassung des Ganzen. Vergiss nicht zu danken, wir alle hier miteinander. Vergiss nicht zu danken, erstens für den, der zu uns musste, um uns das Evangelium zu bringen, und der sich selbst ganz zum Opfer gab, bis zum Tod am Kreuz, der keinen Lohn für sich gesucht hat, nämlich für Jesus Christus selbst, für den dankt. Und dann das Zweite, vergiss nicht zu danken für alle die, denen du es verdankst, dass du Christ bist, die zu dir mussten, um dir das Evangelium weiterzusagen, die sich geopfert haben, Verzicht gebracht haben, keinen Lohn gesucht haben. Und als Drittes, vergiss nicht zu danken für alle die, denen du das Evangelium noch weitersagen wirst, weil du es ihnen sagen musst und Gott dich dazu drängt, für die du Opfer bringen wirst und für die du keinen Lohn erwarten wirst. Dein Äußerstes für sein Höchstes. Für manche ist das eine belastende Qual. Ich empfinde das als eine wunderbare Einladung Gottes, dass wir ganz sein dürfen. Dass wir ganz sein dürfen. Und ganz für die anderen Menschen da sein dürfen. Mein Äußerstes für sein Höchstes, dein Äußerstes für sein Höchstes. Amen.